Dieser Podcast wird dir präsentiert von Campaign.plus. Dein Newsletter-Tool mit kinderleichten Automationen und einem wohl einzigartigen Template-Editor. Und das Beste, du kannst uns vollkommen kostenlos testen unter www.campaign.plus.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hidden Champions, dem Startup-Podcast, in dem ich, Selina, mit Gründerinnen und Gründern über die obligatorischen Up-and-Downs spreche. Und darüber quatsche ich heute auch mit Nicolas Hartmann. Hallo Nicolas, schön, dass du da bist.
Hallo Selina, ich freue mich.
Und ja, wir haben am Ende auch noch drei Tipps für euch, Hörerinnen und Hörer, in Bezug auf Startups. Dann werde ich den Nicolas mal so ein bisschen ausquetschen. Vielleicht hat er noch den einen oder anderen Ratschlag für euch parat. Aber Nicolas, wir starten jetzt erstmal mit unserem Warm-up-Programm. Und dafür werde ich jetzt den Timer stellen auf eine Minute. Ich stelle dir so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Also keine Sorge, es ist nichts, worauf du falsch antworten kannst. Aber ich bin mal gespannt, was dabei so rauskommt. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay, dann starte ich jetzt mal die Uhr. Strand oder Berge?
Strand.
Techno oder Reggae?
Eher Techno.
Das klang so, als wäre die Frage schwieriger als gedacht.
Ja, das kommt drauf an, ob man im Club ist oder am Strand.
Das stimmt. Salz oder Pfeffer?
Salz.
Kaffee oder Tee?
Boah, ich habe immer so Phasen. Ich glaube, gerade bin ich ehrlicherweise in der Teephase.
Ah, okay. Chaotisch oder organisiert?
Ich glaube, eher chaotisch.
Ja, same, same hier. Büro oder Homeoffice?
100% Büro.
All-Inclusive-Urlaub oder Abenteuer?
Abenteuer.
Veggie oder Fleischfresser?
Veggie.
Musik oder Podcast? Oh, jetzt klingelt hier schon meine Uhr. Aber die Frage nehmen wir noch mit. Musik oder Podcast? Jetzt musst du dir ganz genau überlegen, was du antwortest.
Podcast. Gibt es hier nur eine Antwort?
Genau. Hier gibt es nur die eine Antwort. Ja, vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, also ich bin warm. Von mir aus kann es dann richtig ins Eingemachte gehen. Dann starten wir mal. Und zwar habe ich mich natürlich mal so ein bisschen auf eurer Webseite umgeschaut. Stopp, mal ganz kurz vorweg. Unsere Hörerinnen und Hörer, die scharren jetzt schon mit den Hufen und knabbern sich an den Nägeln, über welches Startup wir denn heute eigentlich sprechen. Ich bin halt die Beste im Cliffhangern. Also da macht mir keiner so schnell was vor. Nicolas, wir sprechen natürlich heute über dein Startup Fly. Und ich freue mich sehr, darüber zu sprechen, weil die Geschichte, glaube ich, sehr spannend ist und du sicherlich auch viele gute Ratschläge uns mit auf den Weg geben kannst, was so ein Startup betrifft. Und auf eurer Webseite hatte ich gelesen, jetzt klingelt hier mein Wecker schon wieder, nee, wir sind schon fertig mit unserem Warm-up-Programm, dass ihr die Nerds seid, bei denen wir in der Schule immer abgeschrieben haben. So schön habt ihr es formuliert. Und ich würde gerne mal von dir wissen, wer sind denn die Nerds eigentlich hinter Fly?
Oh ja, das hat unsere tolle Copywriterin Helena, glaube ich, geschrieben. Da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Es kam daher, dass wir alle, glaube ich, bei Fly eine sehr große Produktpassion haben. Manchmal zum Verhängnis, ich glaube im Großen und Ganzen zu unserem Glück, dass sich bei uns eben sehr, sehr viel um das Produkt dreht und wir sehr, sehr viel probieren zu unternehmen, dafür das beste Produkt zu haben und da sicherlich auch die ein oder andere sehr nerdige Sache machen. Und daher kam das auf.
Und wer steckt so als Person dahinter? Du bist das ja nicht alleine, sondern du machst das zusammen mit noch zwei Jungs auf jeden Fall, das weiß ich. Wer gehört alles zum Kern, sage ich jetzt mal?
Ja, genau. Also ich habe zusammen mit Niklas und Moritz angefangen, Fly zu gründen. Mittlerweile ist Fly deutlich mehr als wir drei. Wir sind ein Team von so knapp 30 Leuten in Berlin. Ja, ich fange vielleicht mal ganz am Anfang an. Eigentlich, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wie sind wir dann auch zusammengekommen, Moritz, Niklas und ich, für Fly? Und es fängt leider wie natürlich immer ziemlich weit vorne an. Mein erster Traum war nämlich NBA-Star zu werden. Ich habe als kleines Kind immer Basketball gespielt, hoch und runter. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht in meiner Jugend. Und es war wirklich, ja, komplett mein Lebenstraum eigentlich. Und dann hatte ich irgendwann eine ziemlich taffe Verletzung mit 16, wo Und es war so eine nervige Verletzung, so eine von denen, die halt so schleichend kommen, es wird immer mehr, es zieht so ein bisschen, am Ellenbogen hat es angefangen. Und irgendwann war es dann halt so viel, dass ich nicht mehr eigentlich weiterspielen konnte und dann halt zu Ärzten gehen musste und schauen musste, wer es heilen kann. Und keiner konnte es so richtig heilen. Und das war natürlich extrem frustrierend, weil als Kind, das ist dein Traum, du machst nichts anderes, nur irgendwie dieses Ziel gehabt, da in die NBA zu kommen irgendwann. Und auf einmal ist es halt weg und du kannst nicht mehr spielen. Und man fragt sich dann halt schon, warum habe ich das eigentlich alles gemacht? Das ist irgendwie unfair. Ich war extrem wütend irgendwie auch auf die Welt, weil ich dachte, ich kann ja jetzt nichts dafür. Ich habe gefühlt alles gegeben und auf einmal ist es weg. Und das ist, glaube ich, immer noch bis heute für mich so der Ursprung für meine Faszination für Gesundheit, weil am Ende des Tages mir irgendwie Gesundheit meinen ersten Lebenstraum
Ah,
geraubt
okay.
hat. Und da fing es halt für mich eigentlich wirklich an. So also bin ich auch am Ende aus diesem Loch, aus dem ich da so wirklich über ein halbes Jahr drin war, am rausgekommen, mich überhaupt mal damit zu beschäftigen, was ist es eigentlich? Und es ist natürlich sehr, sehr komplex, es hat sehr, sehr viele Facetten. Und es war eben nicht, oh, ich habe mir den Knochen gebrochen und deswegen hat es wehgetan, sondern es war irgendwie super schlecht gegessen, extrem hoher Muskeltonus, ein Wirbel war nicht ganz richtig, die Schulter saß nicht ganz gut. Und wenn man dann halt irgendwie 1000 Würfe am Tag nimmt, irgendwo platzt es dann. Aber es lag jetzt nicht am Ellbogen eigentlich. Ja, und diese Passion der Gesundheit hat mich dann über ja, ein paar weitere Stationen irgendwann zu Fly gebracht. Aber das war wirklich eigentlich der Ursprung von dieser Leidenschaft, die eigentlich bis heute noch für mich so eines der größten Themen sind in meinem Leben.
Bevor wir jetzt über euer Produkt sprechen, möchte ich gerne einmal noch auf Niklas und Moritz zu sprechen kommen, weil du sie jetzt gerade auch natürlich mit angesprochen hattest. Und zwar ist es ja so, dass Niklas BWLer ist, soviel ich weiß, und Moritz gelernter Koch und Jurist, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Bisschen vermischt das. Also Niklas hat in der Tat BWL und Jura gemacht. Der hatte so einen Doppel-Master gemacht. Und genau, hat sich am Anfang bei uns um die ganzen kommerziellen Themen gekümmert. Und Moritz in der Tat ist gelernter Koch, hat und dann danach nochmal Lebensmitteltechnologie studiert. Und so habe ich dann, Niklas kannte ich eben aus der Uni, wir haben zusammen in Oxford unseren Master gemacht. Kannten uns daher und haben halt eben ja viel über Ideen so gesprochen. Und Moritz habe ich dann erst in Berlin kennengelernt, als es dann wirklich anfing und wir uns überlegt haben, mit welchem Labor arbeiten wir zusammen, welche Unis forschen viel dazu. Und in dem Rahmen habe ich eben auch Moritz kennengelernt. Und er hat natürlich einen tollen Hintergrund für sowas, weil er zum einen eben das Kulinarische mitbringt, weil wir wollen jetzt ja auch nicht rein funktionales Essen machen, so irgendwie in Milch, in Joghurt, das sind Sachen, die konsumiert man jeden Tag. Da muss man sich natürlich drauf freuen, ne? Es soll jetzt nicht so nur um gesund zu sein, dass man sich das dann reinzieht. So, ich glaube, so Dinge gibt es auch, das kennen wir alle,
Ja, die
die man
schmecken dann
ja
auch so richtig
isst.
gesund.
Ja, aber das war für uns schon von Anfang an klar, dass das ist nicht die Idee, sondern wir wollen eigentlich was schaffen, was wirklich die Welt verändern kann. Und dafür muss es halt auch so schmecken, dass man sich drauf freut. Weil sonst, glauben wir, erreicht man eben nur sehr, sehr wenig Menschen, die bereit sind, diesen Preis zu zahlen, diesen Kompromiss selber einzugehen. Und deswegen war diese Kombination super toll, dass er zum einen das Kulinarische mitbringt vom Koch und zum anderen aber eben auch dann nochmal im zweiten Weg Lebensmitteltechnologie studiert hat, weil natürlich ist es irgendwie auch was Neuartiges, was wir da probiert haben zu entwickeln und wo man dann auch natürlich das technische Wissen auch brauchte.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch, dass dann diese Mischung zwischen euch dreien halt wahrscheinlich immens wertvoll gewesen ist für den Aufbau eures Unternehmens, weil jetzt jeder irgendwie so ein bisschen von seiner Expertise mitgebracht hat, ne? Ihr kamt nicht alle von einem Feld, sondern jeder hat so ein bisschen sein Know-how mitgebracht. Und ich glaube, das könnte wahrscheinlich ja auch von Vorteil sein für Startups, oder?
Ja, das hat, glaube ich, immer Vor- und Nachteile, jede Kombination, die man hat, wenn man anfängt. Ich persönlich habe das am stärksten immer in meiner Zusammenarbeit mit Moritz gemerkt, dass wir natürlich enorm anders sind von unseren Hintergründen. Und ich glaube, da kann man immer am meisten profitieren, je unterschiedlicher man ist. Es ist aber auch umso schwieriger, weil natürlich hilft es, wenn man irgendwie ähnlicher tickt oder gleiche Erfahrungen vorher gemacht hat, dann ist man so ein bisschen, man weiß, wie der andere arbeitet. Da haben natürlich, hatten wir uns einfach einen ganz anderen Hintergrund. Und ich glaube, das ist aber gerade spannend eigentlich für Gründerteams, nicht erstmal da zurückzuschrecken, wenn jemand vorher irgendwie einen ganz anderen Hintergrund hat, sondern ich glaube, gerade da in dieser, ja, auch Diversität, sage ich mal, vom Denken, vom Hintergrund ist enorm viel, liegt enorm viel Wert.
Jetzt wollen wir aber mal endlich zu dem Produkt kommen. Und ich habe unserem Tonmeister Jan, der quasi im Hintergrund sitzt und immer schön alles abmischt, damit sich das auch alles gut anhört, was wir hier so fabrizieren, dem habe ich versprochen, dass ich dir sage, dass Fly gerade bei ihm im Kühlschrank wohnt und er super, super überzeugt und happy ist, weil es euer Produkt gibt und er ja momentan wirklich ein Paket nach dem anderen kauft und es keinen Tag gibt, an dem er Fly nicht konsumiert. Deswegen liebe Grüße an Jan, der das jetzt auch noch mal hört, natürlich.
Schön.
Ich habe mein Versprechen eingelöst. Genau, lass uns über das Produkt sprechen, denn oft sind ja vegetarische oder vegane Alternativen gar nicht so gesund, wie sie aussehen. Bei Fly ist das anders. Was macht so den Unterschied?
Ja, cool, dass du es ansprichst. Das war für uns auch die Kernmotivation, war natürlich, und es haben uns am Anfang auch so viele gefragt, hey, braucht die Welt jetzt noch eine andere Milchalternative? Ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Und was uns von Anfang an, als wir eigentlich gestartet, war klar war, wir wollen das Tierische mit etwas ersetzen, was irgendwie mindestens genauso gut ist oder idealerweise besser ist. Und wenn wir tierische Proteine ersetzen wollen, brauchen wir auch Pflanzen, die viel Protein haben. Und deswegen nutzen wir das Erbsenprotein als unseren Kern, unser Kernrohstoff, unsere Kernzutat in unseren Produkten. Und das ist eben ein Riesenunterschied zu, wenn man zum Beispiel Getreidebasen nimmt, wie jetzt Hafer zum Beispiel, was an sich eben viel Kohlenhydrate hat und durch diese Verarbeitung, die sozusagen aus jetzt dem Haferkorn dann die Milch macht, eben auch einen hohen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel dann hat. Und das war das, was wir von Anfang an eigentlich anders machen wollten, weil wir gesagt haben, okay, nein, wir wollen eigentlich was schaffen, was jetzt nicht, wenn man sein Cappuccino morgens trinkt, dass halt irgendwie der Blutzucker super hoch geht und man diesen klassischen Spike und Crash hat, sondern dass es halt eben eine gute Basis ist, ein guter Start ist in den Tag. Daher kommt übrigens auch der Name Fly, so ein bisschen so soll ich ermöglichen zu fliegen. Und ja, und deswegen eben das Erbsenprotein als Basis unserer Produkte. Was dann dadurch kommt, ist, dass die Produkte an sich natürlich deutlich weniger Zucker und deutlich weniger Kohlenhydrate haben, weil wir halt einfach das nicht in der Basis drin haben und jetzt auch keinen Zucker zusetzen, aber wir setzen zum Beispiel Reis zu, was eben ähnlich ist zu Hafer und so kommen eben Kohlenhydrate ins Produkt. Aber es sind eben sehr, sehr weniger. Also in unserem Barista-Produkt, was das meistverkaufte Produkt ist, ist es eben nur so ein Drittel von so einer Hafermilch, was wir sozusagen an Zuckergehalt haben. Und das ist eigentlich so der Kernwertbeitrag, den wir eigentlich ja, leisten wollten, ist was zu kreieren, was zum einen Leute eben hoffentlich wie dir, Jan, und hoffentlich vielen, vielen anderen gut schmeckt und wo man sich irgendwie drauf freut, auf irgendwie seinen Kaffee oder sein Müsli oder was auch immer man eben konsumiert, morgens, mittags, abends, dass man sich darauf freut, geschmacklich. Und gleichzeitig aber auch, dass das jetzt nährwerttechnisch ja, gut
Und
ist.
mir ist gerade aufgefallen, das ist ja dann schon der zweite Jan, der ein Mega-Fan von euch ist.
Ja.
denn es ist ja so, dass ihr einen ziemlich berühmten Fan habt momentan und der das auch in seinem Podcast so ein bisschen erwähnt hat. Er hat den Namen zwar nicht erwähnt, den Markennamen, aber ich meine, wenn man so ein bisschen recherchieren kann, dann findet man ja raus, wen er damit meint. Ich spreche von Jan Böhmermann, der bei Fest und Flauschig über eure Erbsenmilch gesprochen hat, so hat er sie dann immer genannt. Und auch mir als Fest und Flauschig-Hörerin ist das natürlich aufgefallen. Und ich habe auch gedacht, so, von was für einer Milch redet er denn da die ganze Zeit? Und ich glaube, die euch noch nicht kannten, die werden euch auf jeden Fall danach mal gegoogelt oder mal auf Instagram geguckt haben, wer ihr denn seid. Hat das bei euch in den letzten Monaten noch mal so ein bisschen für einen Auftrieb gesorgt irgendwie? Oder habt ihr das gemerkt, dass da viele noch mal nach euch gesucht haben im Internet?
Auf jeden Fall, das ist eigentlich eine ziemlich witzige Geschichte, dass wir seit Wenn man so ein Food-Business hat wie wir, dann ist immer einer der Kernkennzahlen, die wir natürlich haben, ist, wie gut funktioniert es in einem Supermarkt. Das nennt man die Rotation. Und da probieren wir halt alles seit irgendwie diesen 3 Jahren, seitdem es uns gibt, dass halt diese Zahl hochgeht, dass halt möglichst, dass es halt in einem Supermarkt möglichst gut funktioniert. Und ja, diese Zeit im Februar mit den Podcast-Erwähnungen hatte einen riesigen, riesigen Effekt darauf. Viel größer, glaube ich, als sich das jeder gedacht hätte. Und auch einen riesigen Effekt. Haben wir auch ein paar beschrieben und haben uns dann Bilder geschickt von leeren Supermärkten und sagte, hey, wie sieht's aus? Das ist natürlich für so ein kleines Startup immens. Also das, ja, also es war echt ein cooles Gefühl, dass Leuten das Produkt eben so gefällt und ja, und ich bin super glücklich, dass das so sich so entwickelt hat.
Ja, und man muss natürlich auch mal dazu sagen, das war jetzt keine gekaufte Werbung oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass er das gesagt hat, weil er irgendwie musste oder weil es bezahlt hat, sondern er hat ja nicht mal extra den Namen nicht erwähnt sozusagen, damit es keine offizielle Werbung ist. Er hat einfach nur gesagt, das ist die beste Erbsenmilch oder das beste Milchersatzprodukt, was ich jemals probiert habe. Und ja, weil er es wirklich mag. Also das ist schon, glaube ich, ein ziemlich krass großes Kompliment gewesen.
Voll. Das ist auch so, für uns ist das immer das Größte, weil ja, also mittlerweile gibt es natürlich Testimonials oben, unten, rechts, links, wo es, glaube ich, auch als Konsument super schwer ist, durchzublicken, was ist hier sozusagen noch echt und was nicht. Und immer wenn natürlich so etwas passiert, ist das für uns, also ist natürlich das größte Lob an den Nerd, der das Produkt entwickelt, dass Leute das Produkt probieren und dann darüber reden wollen, weil sie es gut fanden. Also das, ja, also was Größeres kann man sich halt nicht vorstellen. Das ist so ein bisschen auch so im Großen, aber auch wie im Kleinen, ne? Also wenn ich durch den Supermarkt gehe und dann sieht man bei jemand anderem das Produkt auf der Kasse, wo dann denkt man sich schon auch so, das ist schon ein cooles Gefühl.
Oh Mann, das glaube ich. Ja, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Natürlich, du gehst ja auch im Supermarkt einkaufen. da, wo natürlich auch Fly dann verkauft wird. Das muss ja ein ultra cooles Gefühl sein. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Meine Freunde machen immer so Witze darüber, dass egal wo wir hingehen, ich muss immer einmal kurz in den Supermarkt gehen, weil das ist natürlich wie das zweite Zuhause. Und ich glaube, oder auch immer, wenn ich reisen bin, finde ich das so spannend, auch wie andere ja, Völker oder Menschen sich ernähren. Ich finde, das sagt enorm viel über die Kultur aus. Und ist, glaube ich, aber wenn ich wieder ein bisschen pessimistischen Blick auf die Welt einnehme, auch was, wo sich enorm viel verändern muss. Weil meiner Meinung nach ist ein Großteil der Produkte im Supermarkt nicht gut für die Menschen eigentlich. Also das ist aus meiner Sicht eigentlich die Verantwortung von jedem, der Lebensmittel herstellt, dass eigentlich die Sachen, die wir Leuten geben, damit sie in den Körper tun, dass die irgendwie, zumindest jetzt irgendwie, nicht schädlich sind für die Menschen langfristig. Weil, also klar, es gibt den Genusspart, aber ansonsten sollte ja der Großteil, was wir zu uns nehmen, irgendwie gut für uns sein, weil ja, so, deswegen leben wir. Und das ist aber leider natürlich nicht wirklich der Fall. Wenn man, und ich glaube, wenn man diese Brille mal aufsetzt, dann sieht man das ziemlich offensichtlich, wenn man durch so einen Supermarkt geht. Klar, es gibt so Obst und Gemüse in die Ecke, wovon wir alle, glaube ich, viel mehr essen sollten. Aber wenn man sich dann die ganzen anderen Produkte anschaut, da ist schon bei sehr wenig Produkten so, wo man denkt, ach ja, hier brennen die Leute wirklich dafür, dass das gut ist für
Das
mich.
stimmt, ja. Aber diese ganze Sache mit dem Podcast, zum Beispiel mit Fest und Flauschig, das war ja nicht das einzige Mal oder das erste Mal, dass ihr mit Fly so medial präsent gewesen seid. Ich habe mal geschaut, ihr wart bei der Höhle der Löwen, ihr wart auch in Österreich tatsächlich bei einer Show und habt da ja, für euch 1,5 Millionen an Werbeetat an Land ziehen können, habe ich gelesen. Wie viel hat oder wie wertvoll ist so eine Medienpräsenz für ein junges Unternehmen? Kannst du dazu so ein bisschen was erzählen? Also war euch das von Anfang an klar, wir geben hier volles Gas, wir gehen ins Fernsehen oder ist das etwas, was sich entwickelt hat? Sagst du, das hat vielleicht aber auch Nachteile gehabt? Im Rückblick jetzt?
Also für uns war Höhle der Löwen damals eine Riesenchance und ich würde das auch weiterhin jedem Gründer empfehlen, weil die Chance, eine halbe Stunde im Fernsehen die Geschichte zu erzählen, warum man macht, was man macht, was man damit verändern möchte, sich zu zeigen, das ist sonst natürlich unzahlbar, weil als Startup sich da irgendwie solche großen TV-Spots irgendwie zu leisten. Also die Chance war für uns schon absolut riesig. Und das ist auch, ja, also ein bisschen braucht man das, glaube ich, auch als Startup, um zu überleben, weil klar, also ich glaube, in unserem Fall kennt jeder das Milchalternativenregal. Da gibt es enorm viele andere riesige Spieler, die global sind, ganz andere finanzielle Mittel haben als wir. Wenn wir jetzt die gleiche Werbung schalten und gleich für die Werbung bezahlen, dann sind wir, glaube ich, morgen nicht mehr da. Also da müssen wir schon vom Produkt, aber eben auch von, wie wir irgendwie unsere Marke in die Welt bringen, ja, Dinge anders machen. Und das Tollste, was natürlich passieren kann, ist, wenn man eine Chance hat, über eben die Geschichte, über das Produkt, das rauszubringen, ohne dass es jetzt so werblich ist wie, ja, das Plakat, wo man die Packung drauf macht. Weil das können wir natürlich auch und ich glaube, ein bisschen muss man das auch machen. Nur da werden wir halt nicht mit unseren großen Freunden rechts und links von uns mithalten können.
Wart ihr sehr enttäuscht damals, als ihr den Deal nicht bekommen habt in der Höhle der Löwen? Oder sagst du rückblickend, eigentlich ist alles ganz gut gelaufen für uns?
Nee, ich war nicht enttäuscht. Also dadurch, dass wir, also Niklas und ich ja beide vorher auch ja, im Finanzwesen mal gearbeitet hatten, war das jetzt für uns nicht so eine, das ist die einzige Möglichkeit, wie diese Firma weitergeht, sondern es sind halt Investoren, wie es halt auch Investoren gibt, die nicht im TV sind. Und klar, wäre es cool, die überzeugt zu haben, aber wenn nicht, geht die Welt dann auch nicht unter. Es ist, ja, ist, glaube ich, auch das Gleiche mit vieler der Werbung, die wir machen, wenn wir, unser Ziel ist immer, dass Leute die Chance haben, das Produkt zu probieren. Aber wenn es ihnen dann nicht schmeckt und sie sagen, möchte ich nicht, dann geht die Welt auch nicht unter, weil ich glaube, da sind wir mittlerweile, ja, haben wir, glaube ich, da so viel gutes Feedback bekommen, dass wir einfach auch ein gutes Selbstbewusstsein aufgebaut haben, dass es dann doch vielen, sicherlich nicht allen, aber vielen Leuten eben doch gut schmeckt und dann Lust haben, darüber zu reden oder dass es für sie ein tolles Produkt ist. Aber 100% wird es nie sein.
Ja, das passt ganz gut zu meiner nächsten Frage, denn die dreht sich so ein bisschen um das Thema, wie geht man denn als Startup mit Gegenwind um? Weil ich nämlich auch dann mal gelesen hatte, irgendwie, dass irgendeine Seite, irgendeine Testerseite irgendwie geschrieben hat, naja, so ein bisschen der Preis ist ein bisschen happig, wurde dann geschrieben und irgendwie auch wurde so ein bisschen das Konzept so ein bisschen, ja, beäugt und kritisch eingeordnet, was dann natürlich auch immer nur vereinzelt stattfindet. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es gerade als junges Startup schwierig ist, mit solchen, vielleicht auch mit Gegenwind oder mit Kritik umzugehen. Was würdest du jungen Startups raten oder jungen Gründerinnen und Gründern, wie man mit sowas umgeht dann auch? Aber gerade am Anfang, wenn man sich irgendwie noch findet und aufbaut.
Boah, das ist super schwer, weil man natürlich mit sehr viel Herz irgendwie daran hängt und am Produkt vor allem hängt. Und wenn dann Leute das irgendwie für schlecht befinden aus den verschiedensten Gründen, dann nimmt einen das natürlich irgendwie mit, ne? Das ist jetzt nicht so, als würde ich das lesen und denke mir, ach, morgen schreibt wieder was, jemand anderes, was anderes. Ja, gleichzeitig bin ich aber auch ja, davon überzeugt, wenn man halt rausgeht und irgendwie eine starke Meinung vertritt, dann muss man eben auch kritikfähig sein und sich dem stellen, weil ich kann nicht irgendwie hier rumlaufen und sagen, buff, ich glaube, die meisten Lebensmittel sind irgendwie nicht gut und wir haben ein großes Problem im Supermarkt. Und gleichzeitig, wenn jemand irgendwie Fly kritisiert, sagen, ach, nee, das höre ich mir aber nicht an. Sondern man muss dann natürlich schon auch dafür einstehen und dazu argumentieren und mit den Leuten sprechen. Ja, und ich glaube, solange es jetzt nicht die Überhand nimmt, ist es auch okay. Weil es bringt einen schon noch immer wieder auf den Boden der Tatsachen, dass, ja, dass es natürlich auch die Leute gibt. Und ich glaube, je je mehr darüber geredet wird und je größer es wird, desto mehr wird das auch passieren. Und ja, also mich stört es eigentlich nicht, obwohl ich mich auch nicht freue, wenn ich jetzt eine negative Kritik lese.
Ja, natürlich. Also so geht es ja also uns allen, ne? Also ich habe zwar kein Produkt, also ich bin mein eigenes Produkt sozusagen als freiberufliche Journalistin, aber wenn ich irgendwie natürlich eine Kritik bekomme, dann trifft mich das auch. Oder wenn irgendwie meine Arbeit kritisch eingeordnet wird, ne? Ist ja klar. Also ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch eine gute Basis, um auch vielleicht sich weiterzuentwickeln oder ne, das auch zur Reflexion irgendwie mit einzubeziehen. Du hast es, glaube ich, schon ganz richtig gesagt, solange es keine Überhand nimmt, einfach den Fokus behalten auf das, wofür die Leidenschaft da ist, ne, und weiter durchziehen. Und wir haben ja auch schon hier von Jan und Jan gehört, dass es wirklich großartig ist. Und ich bin auch ganz gespannt auf die Joghurtprodukte. Der Jan hat ja auch gesagt, das ist das Nächste, was er sich holen möchte, um da mal zu probieren. Da bin ich dann auch ganz gespannt. Ja, wir kommen schon fast zum Abschluss. Meine letzte Frage, bevor ich dich noch ein bisschen löchere, wenn es um drei Tipps geht. Auf eurer Seite stand dann auch noch ganz zum Schluss, wir sind die, die nie am Ziel sind. Solange sich der Technologie weiterentwickelt, tun wir das nämlich auch. Und deswegen meine Abschlussfrage, wo steht denn Fly so in 5 Jahren?
Hui, in 5 Jahren. Also es ist unsere Vision, dass wir am Ende des Tages alle Milchprodukte eigentlich ersetzen wollen und das Ganze global machen wollen, weil wir glauben, das ist ein globales Thema. Wie schnell das jetzt natürlich geht, steht ein bisschen in den Sternen. Und ich glaube, die ersten Schritte, die kann man jetzt eben schon ganz schön sehen, dass wir eben nach der Milch jetzt mit den Joghurts unsere zweite Produktlinie lanciert haben, mit eben einem Natur ohne Zucker, der wirklich Bombennährwerte hat, also 25% mehr Protein als Kuhmilchjoghurt, 0 Gramm Zucker, 0 Gramm Kohlenhydrate, fermentiert mit den vielen verschiedenen Kulturen über eine lange Zeit. Also eigentlich schon wieder ein sehr spitzes Produkt. Und jetzt darauf basierend wollen wir so ein bisschen breiter gehen. Da gab es ja dann die ersten Mango, Erdbeere und Heidelbeere, die jetzt neu sind. Genau, also das ist sozusagen der erste Schritt im Kleinen. Und dann sind wir neben Deutschland jetzt bei Albert Heijn gestartet, in den Niederlanden. Also das erste, sag ich mal, Nachbarland, was wir angegangen sind. Ja, und so wollen wir es dann der Schritt, die Idee eben, dass wir peu à peu in diesem Segment immer größer werden und gleichzeitig auch dadurch so ein bisschen diesen Wandel in der Lebensmittelindustrie vorantreiben, dass es mehr und mehr gesunde Produkte gibt und mehr pflanzliche Produkte.
Sehr, sehr schön. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und habt irgendwie gar keine Zweifel, dass euch das gelingen wird. Hast du denn zum Abschluss vielleicht ein, zwei, vielleicht sogar auch drei Tipps, Ratschläge für andere junge Gründerinnen und Gründer? Was hat euch vielleicht besonders geholfen in der Zeit der Gründung? Was würdest du jetzt im rückblickend betrachten? Ihr seid natürlich jetzt schon auf einem super Weg. Gibt es irgendwas, was euch sehr geholfen hat und unterstützen konnte?
Okay, Nummer eins ist mit der Leidenschaft anzufangen, weil es natürlich ein enorm anstrengender Weg ist mit Hochs und Tiefs und ich glaube, man braucht diese starke Leidenschaft, aus der man immer wieder die Energie zehren kann. Ich habe für mich so ein bisschen so das Mantra mitgenommen, oder das ist mein persönliches Mantra, dass ich die Welt verändern möchte und dass ich aber auch bereit bin, den Preis dafür zu zahlen. Ich glaube, es gibt ja vieles an unserer aktuellen Zeit, wo man sagen will, hey, ich will super viel Purpose, aber ich will auch, aber ich habe auch ganz viele andere sehr hohe Prioritäten. Und ich glaube, das ist meistens schwierig, weil es hat halt eben schon einen Preis, das zu machen. Und das sollte man sich vorher bewusst sein, weil es wird nicht immer einfach sein. Nummer zwei ist, das geht um dieses Thema Product Market Fit. Also funktioniert das Produkt jetzt wirklich? Und das ist oft sehr, sehr schwierig, gerade am Anfang, wo man natürlich super emotional involviert ist, wo auch am Anfang oft passiert alles so schnell, es gibt tausend Sachen, die gleichzeitig passieren. Da diese Klarheit zu haben, finden jetzt Leute wirklich das Produkt richtig gut oder liegt das gerade irgendwie am Marketing oder ist es gerade irgendwie der Anfangshype? Und wir müssen eigentlich noch weiter an dem Produkt arbeiten. Wir sind nämlich auch am Anfang mit einer Variante 1.0 gelauncht, die, ich glaube, die war gut, aber sicherlich lange nicht so gut, wie das Produkt jetzt ist. Bei der Variante 3.1 sind wir jetzt. Das heißt, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig und da muss man wie so ein bisschen so einen Sinn für, glaube ich, entwickeln, da sehr kritisch nachzufragen und vielleicht nochmal bei den Kundinnen und Kunden nochmal eine zweite Nachfrage zu stellen, nochmal ein bisschen tiefer zu bohren, um rauszufinden, finden Sie es eigentlich wirklich gut? Und was finden Sie gut oder was kann man vielleicht noch verbessern? Das ist Nummer zwei. Ja, und ich glaube, Nummer drei, das ist jetzt dann sehr konkret zu uns, ist, dass die Marke und Marketing schon auch einen riesen Einfluss hat. Wir waren am Anfang immer nur produktfokussiert, haben eigentlich nur uns ums Produkt gekümmert und eigentlich viel zu spät darüber nachgedacht, für welche Werte steht eigentlich die Marke genau, was, wie wollen wir es eigentlich in die Welt bringen, wie kommen wir dazu, dass Leute darüber reden und wir hatten auch nicht mal ein Design am Anfang, weil wir dachten, erstmal muss das Produkt stimmen und dann machen wir alles andere. Und ich glaube, die Realität ist, wenn man im Supermarkt steht, ist eben diese andere Hälfte auch sehr wichtig. Und die sollte eben auch nicht nur 10% der Zeit bekommen, sondern eben auch irgendwie ein bisschen mehr, weil das eben auch dazu gehört.
Ja, das waren drei richtig wertvolle Tipps. Deswegen danke an dich, Nikolas, dass du uns das noch zum Ende mitgegeben hast. Natürlich schon über die ganze Folge, aber jetzt nochmal so gebündelt, diese drei Tipps. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, wir sind am Ende der Folge. Ich kann allen nur raten, sich mal im Supermarkt umzuschauen, natürlich nach Fly. Aber euch gibt es natürlich auch online. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, wie man euch da so findet.
Genau, also einfach VLY. Da findet man uns eigentlich auf allen Plattformen von Instagram bis hin zu unserem Webshop, wo wir eben Direktkunden beliefern. Ist auch ja ein Teil unseres Business, auf den wir sehr stolz sind, dass wir relativ viele Abokunden haben, die einfach sagen, hey, ich will am liebsten einfach meine 12 Liter einmal im Monat bekommen. Da muss ich mich nicht drum kümmern, da muss ich nicht irgendwie immer im Supermarkt gucken. Und ist für uns natürlich super cool, weil wir halt den direkten Austausch haben und da auch immer als erstes lernen, ob was Neues funktioniert oder nicht. Weil da wissen wir es natürlich viel, viel schneller, weil wir einfach die Nachrichten bekommen, weil wir so ein Gefühl dafür bekommen, als im Supermarkt, wo das Feedback natürlich deutlich später zu uns zurückkommt.
Nikolas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier Teil unseres Startup-Podcasts zu sein. Und wir grüßen natürlich an der Stelle auch nochmal Niklas und Moritz, die heute nicht dabei gewesen sind, aber die natürlich auch dazu gehören. Ja, danke schön.
Cool, danke dir.
Und ich würde sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann bald schon in einer neuen Folge von Hidden Champions. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.